Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle, dem Film- und Serien-Podcast von Rolling Stone. Wir widmen uns den 90er Jahren und sind inzwischen schon beim Jahr 1995 angelangt und fangen an mit einem Lied. Ich glaube, wahrscheinlich hätte Arne Wielander sich am liebsten das Lied Dead Man Walking von Bruce Springsteen gewünscht. Den Gefallen tun wir ihm jetzt nicht. Wir spielen ein viel besseres Lied ein. Eins von drei Originalkompositionen oder mindestens drei, nämlich The Face of Love von Nusrat Fateh Ali Khan und Eddie Vedder.
Ich habe damals den Soundtrack sehr gern gehört und auch darüber geschrieben. Das war ein seltener Fall, dass ein Song-Soundtrack ausführlich besprochen wurde. Das war sogar die sozusagen Platte des Monats im amerikanischen Rolling Stone, die Platte der Ausgabe der 14 Tage und bei uns die Platte des Monats oder der Aufmacher, sagen wir.
Toll.
Ja, Nusrat Fateh Ali Khan war damals, hatte einige Platten wurden sogar in Deutschland vorher veröffentlicht. Ich kannte Khans Platten schon und Eddie Vedder hat dann eine Weile mit ihm zusammengearbeitet und noch eine EP aufgenommen.
Es gibt ja noch einen zweiten Song von Eddie Vedder und Nusrat Fateh Ali Khan auf der Platte. Das ist The Long Road, den ja Pearl Jam auch nochmal auf ihrer Merkin Ball EP eingespielt haben. Die war so ein Kompagnonstück zu Neil Youngs Mirrorball-Album. Und Long Road ist auch immer noch ein Lied, also natürlich ohne den Beitrag Nusrat Fateh Ali Khans, das Pearl Jam immer noch spielen. Ich war von beiden Stücken extrem beeindruckt. Für den Oscar nominiert wurde letzten Endes natürlich nur der Boss, also Springsteen für Dead Man Walking. Für einen Song, der auch nicht schlecht ist, aber gegen diesen beiden halt so ein bisschen, ehrlich gesagt, finde ich, abstinkt. Ich war allein von diesem Lied schon sehr beeindruckt, dass es so losgeht. Dieser Film Dead Man Walking von Tim Robbins. Seine damalige Ehefrau Susan Sarandon hat die Hauptrolle übernommen. Sie spielt eine Nonne, die sich eines zum Tode verurteilten Mannes annimmt, gespielt von Sean Penn, wurde zum Tode durch die Giftspritze in Louisiana verurteilt, weil er ein junges Paar, die Frau vergewaltigt und anschließend dann beide Teenager dann ermordet haben soll. Dieser Film 1995 passt natürlich auch so ein bisschen in die Bill-Clinton-Ära. Es ist ein sehr eindeutiges Plädoyer auch gegen die Todesstrafe. Ich habe auch noch mal geguckt, die Hinrichtung per Giftspritze ist noch immer legal in Louisiana, dort im Süden, aber es soll seit 2010 keine Hinrichtungen mehr gegeben haben in diesem State. Dieser Matthew Poncelet, so heißt Sean Penn in der Rolle, ist zuerst gegenüber der Nonne wenig aufgeschlossen. Er weiß auch nicht, was das soll. Er kann das nicht akzeptieren. Er, dieser Hillbilly, dass sich jemand für ihn interessiert. Er versucht, Schwachstellen auch bei ihr zu finden und weist darauf hin, dass sie als Nonne ja gar kein Sexualleben habe, was sie auch ein wenig irritiert. Genauso wie sie angefeindet wird von den Hinterbliebenen der Gestorbenen, die ihr vorwerfen, ob sie vielleicht nicht einfach eine Kommunistin sei, weil sie diesen Menschen verteidige. Für mich war irgendwann klar, mit diesem Film, dass Sean Penn den Oscar kriegen würde, womöglich nicht in diesem Jahr, weil es vielleicht noch so politisch gewesen wäre, auch in Hollywood ja eigentlich immer eher liberal eingestellt ist und dem Thema Todesstrafe ablehnend gegenübersteht. Ich frage mich nur bei einer Sache, also einmal ist die Inszenierung teilweise ein bisschen over the top. Also so wie Penn da angeschnallt wird auf der Liege, erinnert er selber ein wenig an eine Jesusfigur. Und ich frage mich natürlich auch, braucht es immer einen Gott? Muss man religiös sein, um einem Menschen seine Übeltaten verzeihen zu können? Das ist natürlich eine Rolle, wenn du diejenige Person, die Verständnis für den Täter entwickelt als Figur einer Nonne besetzt. Denn ist ja die Liebe des Menschen, ihm die Fehler zu verzeihen, ja doch sowieso nicht gegeben.
Naja, Susan Sarandon zeigt hier eine Nonne, deren Menschenliebe evident ist. Also Gottesliebe wohl auch, aber hier ist es ja die reine Nächstenliebe, die sie zu Sean Penn, den Angefeindeten, bringt, mit dem sie ja eigentlich gar nichts mehr zu bereden hat. Ne? Oder es geht eigentlich nur noch um Trost, um den Beistand. Und sie will unbedingt verstehen, was nicht zu verstehen ist, was Penn selbst nicht versteht. Er bereut auch nichts, er wird auch nicht bekehrt. Es ist ein rein existenzialistischer Film. Und Sarandon, man weiß nicht, ob sie von Neugier, von Mitgefühl getrieben ist, sicher von dem Willen nach Verständnis oder nach einem Einblick in die Seele dieses Menschen. Ich hatte, wenn ich mich an den Film erinnere, hatte ich nicht das Gefühl, dass Sean Penn diese Seele vermittelt.
Er weint am Ende und gesteht zumindest die Taten. Ja doch, und er entschuldigt sich auch bei den Hinterbliebenen. Ne? Er sagt irgendwie, dass er hofft, dass die ihren Frieden finden, sobald er stirbt. Ne?
Ja, das finde ich halt eine vorzeitige oder eigentlich nicht motivierter Friede, der am Ende einkehrt. Ne? Ja. Ein bemüht versöhnlicher Schluss.
Ich finde es halt... Also was ich in Inszenierung gut finde, ist zum einen, dass es einen relativ nüchternen Blick gibt, also keinen sensationsheischenden, dass wir unbedingt als Zuschauer Partei ergreifen müssen. Also es gibt eine einzige Szene, die ich als wertend betrachte, das ist vor der Hinrichtung werden ja die Zeugen und Hinterbliebenen, die Hinrichtung sehen dürfen, gezeigt. Und da sieht man dann einige von denen, die kurz vor der Hinrichtung Kuchen essen. Und das ist eine wertende Aufnahme, weil sie halt darstellen soll, dass es Leute gibt, die, keine Ahnung, wahrscheinlich wie so im antiken Rom sich vorher noch irgendwie den Magen vollschlagen, bevor sie die Hinrichtung eines Menschen sehen. Das ist für mich die einzige wertende Darstellung. Ansonsten ist Robbins doch relativ neutral dabei. Er glorifiziert die Rolle der Nonne nicht. Und er traut sich auch Sean Penn als Arschloch auch darzustellen. Spielt ja auch einen faschistoiden Täter. Ne? Und es ist an sich, ich habe auf die Uhr geguckt, es ist bis zur 85. Minute von diesen 120 Minuten auch nicht ganz klar, ob er am Ende nicht doch begnadigt wird, weil es läuft ja Gesuch nach Gesuch. Es wird immer wieder mit Staatsanwälten gesprochen. Es könnte bis zu diesem Zeitpunkt, hätte es auch ein Film sein können, der sich nur um Beweisführung dreht, ob er nicht vielleicht sogar unschuldig ist, weil die Taten gestehen. Das macht er erst am Ende. Er sagt vorher, nein, Ma'am, ich habe das alles nicht gemacht.
Aber man sieht die Zeitlupen der Vergewaltigung im Wald.
Aber nicht durch ihn. Das sieht man erst am Ende.
Immer
das
wieder.
Das sieht man erst, nachdem feststeht, dass dieses Gesuch nicht mehr akzeptiert wird. Es hätte sozusagen auch ein Film sein können, der sich darum dreht, dass ein unschuldig Verurteilter vielleicht noch eine Chance bekommt.
Ja, und nach allem, was man vorher gelesen hatte, wusste man natürlich, dass es sich darum nicht handelt. Ne?
Ja.
Und also man war schon sehr gut informiert über den Film. Und der Film handelt natürlich von der Schuld und von der Ungeheuerlichkeit der Tat und der Schuld Sean Penns. Und daraus bezieht er ja eigentlich seine Kraft. Leider wird die Scheußlichkeit dieser Vergewalt, dieser Ermordung so ausführlich und immer wieder in Zeitlupen gezeigt, um das Ungeheure dieser Tat zu belegen. Ich glaube, das wäre nicht nötig gewesen. Und diese denunziatorische Szene mit dem Kuchen, wir wissen aus den Filmen von Werner Herzog im Todestrakt bei Hinrichtung, ich glaube in Huntington, dass das nicht so ist. Da isst niemand Kuchen, da geht niemand leichtfertig hinein. Wir wissen auch von The Truman Capote, dass das eigentlich, als er recherchierte für In Cold Blood, dass ihn der später verfolgt hat, ne, weil er immer wieder zu den zum Tode Verurteilten gegangen ist und weil er schließlich der Hinrichtung seines Zeugen, der die Aussagen gemacht hat, der alles gestanden hat, weil er dabei wohnte. Ne. Das hat er letztlich... das konnte er letztlich nicht ertragen. Hat später gesagt, dass es ihn immer noch verfolgte. Also das ist jedenfalls ein unerbittlicher Film, den man nicht ohne Bewegung verlassen hat. Ne? Möglicherweise sogar erschüttert.
Dann kommen wir zum nächsten Film, Gimme Shelter von den Rolling Stones.
We'll be right back.
Lied ist sowas wie so ein bisschen, ja, der Scorsese-Klassiker, den hat, bringt er nämlich öfter. Und er wird auch hier, vielleicht hat er das hier zum ersten Mal gemacht, aber, und dieses Lied ist sowas wie so ein bisschen, ja, der Scorsese-Klassiker, den hat, bringt er nämlich öfter. Und er wird auch hier, vielleicht hat er das hier zum ersten Mal gemacht, aber weil ich alle anderen Filme von ihm schon gesehen habe, fiel es mir zum ersten Mal so ein bisschen störend auf. Er hat ihn natürlich über die berühmte Scorsese-Mordmontage gelegt. Es gibt ja in allen diesen Gangsterfilmen immer so fünfminütige Schnipsel, in denen verschiedene aneinandergefügte Ermordungen von Mafia-Bossen gezeigt werden. Nach 15 Minuten bereits bringt Joe Pesci den ersten Menschen um. Aber wir hatten schon mal einen anderen Kontext darüber gesprochen. Saul Bass hat ja die Öffnungsmontage gemacht mit der Explosion. Und man erkennt ja sehr eindeutig, dass De Niro da drin nicht der De Niro ist, sondern eine Puppe. Und dieser Effekt ist so schlecht bei dem explodierenden Auto, dass ich mich frage, ob Scorsese das nicht als bewusste Hommage an ältere Filme gemacht hat, bei denen man auf Puppen zurückgreifen musste.
Oh. Das ist schwer zu sagen. Gerade dieser Film gilt als technisches Meisterwerk. Ich glaube, Kameras von Michael Ballhaus. Und dieser Vorspann war Scorsese natürlich sehr, sehr wichtig. Ein bisschen Zeitlupe gefilmt und also wird mehrfach gezeigt. Übrigens hat Scorsese das genau erklärt. Also es ist ja nicht Anfang und Ende des Films, sondern es kommt im Film dann noch einmal vor, in der Chronologie der Handlung. Aber es ist für ihn ein entscheidender Moment, weil es nämlich die Himmelfahrt ist. Das ist die Himmelfahrt von Robert Downey, der übrigens nicht stirbt. Ne? Aber Scorsese hat sich das als Himmelfahrt vorgestellt in diesen lodernden Flammen. Und Saul Bass ist ein ganz berühmter Vorspannmacher, Montagemacher Typograf sozusagen, der für Hitchcock die Titel gemacht hat in den 50er Jahren.
Ich glaube, er ist danach gestorben. Ich glaube, es war 95, dieses letzte Ding. Es gibt ja zwei Filme von 95, in denen De Niro zwei große Filme mitgemacht hat. Über Heat sprechen wir gleich. Für beide wurde er nicht nominiert. Beide Filme werden auch unterbewertet. Ich frage mich nur, ob es nicht besser gewesen wäre, wenn dieser Film vor Goodfellas gekommen wäre. Also ich glaube, dass die erneute Kombination mit dem cholerischen, zum dritten Mal cholerischen Joe Pesci nach Raging Bull dann auch noch und Goodfellas und De Niro, dieser Film wurde ansonsten relativ stark ignoriert. Und ich weiß nicht, vielleicht wäre es besser gewesen, wenn er zum anderen Zeitpunkt gekommen wäre. Was ich übrigens sehr lustig finde, ist, gerade weil Joe Pesci, ne, ich weiß nicht, wie groß er ist, 1,60, 1,61, es gibt eine Sache, die seine Wutattacken besonders drastisch aussehen lassen. Normalerweise, wenn er ausholt und zuschlägt, würde er andere Menschen aufgrund seiner Körpergröße höchstens in den Bauch treffen. Aber er schafft es jedes Mal, ob er jetzt einen Telefonhörer nimmt, einen Backstein oder sonst was, ohne hochzuspringen, den Leuten oben auf den Dötz zu hauen. Das kriegt er jedes Mal hin und das macht ihn, glaube ich, auch besonders brutal.
Ja, das ist eine interessante Beobachtung. Das ist wahrscheinlich die brutalste Rolle. Also kann man streiten, ob Goodfellas oder Casino, aber ich glaube doch Casino, das ist die Szene mit einem Kugelschreiber, also eine Folter mit einem Kugelschreiber, oder nicht Folter, sondern als Konsequenz wird mit einem Kugelschreiber zugeschaltet. Ich meine ins Auge, oder? Weißt du es noch? So, und Scorsese musste sich für diese Gewaltszene und dann aber auch später für die Ermordung Pescis mit einem Baseballschläger oft verteidigen. Und er sagt, dass das notwendig war, diese Gewalt zu zeigen als Ultima Ratio, als allerletztes Mittel. Also er betrachtet diese Gangster, die er nicht verherrlicht, also er betrachtet sie vollkommen nüchtern als Ausführende eines Geschäfts. Er zeigt auch ein paralleles Geschäft zu Las Vegas in Kansas, wo so Schweinehälften verkauft werden, Delikatessen und so. Und hat die Problematik des Drehbuchs, das er mit Nicolas Pileggi geschrieben hat, der vorher eine ausführliche Chronologie der Geschäfte der Mafia in Las Vegas und eben auch in Kansas verfasst hatte. Und Es ist schwer, diese Stränge zusammenzuführen. Und das macht Scorsese absolut virtuos in seinen rasanten Montagen im ersten Teil des Films, sodass man das Geschäftsmodell begreift. Es wird ja aus dem Off sehr hastig dazu gesprochen und die Szenen sind ungeheuer schnell geschnitten und das hat Scorsese sich genau überlegt, wie er das so zusammenrafft, dass man den gesamten Betrieb von Las Vegas, das Geschäft der Mafia, versteht. Und das ist lakonisch erzählt, ohne irgendeinen sentimentalen Aplomb.
Ace Rothstein, der auch dann die peinliche Fernsehshow Aces High bekommt, das ist ja kein Italiener. Und das ist ja relativ selten. Ich weiß nicht, ob es da ein historisches Vorbild für gibt. Er wird ja auch von den Locals, also von dem Sheriff auch angegriffen. Ja, ihr macht euch hier breit. Aber greift ihn ja eigentlich an wegen seiner jüdischen Abstammung. Ja. Ist das typisch für Las Vegas gewesen? Ich hätte gedacht, das wären auch überwiegend italienische Mafiosi gewesen.
Die sieht man doch in dem Film.
Ja gut, aber Rothstein, wo kommt der her?
Ist eine Ausnahme.
Ja, ist eine Ausnahme.
Ja. Okay. Hm. Ist jüdischstämmig, glaube ich. Möglicherweise kommt das eher. Würde den Irishman vorwegnehmen, ja. Der ja auch Außenseiter ist. Aber ich glaube nicht, dass das so sehr thematisiert wird. Also Rothstein geht zurück natürlich hat ein reales Vorbild, das Pileggi beschrieben hat. Und also De Niro hätte ja ohne weiteres auch italienischstämmigen Mafioso spielen können. Hier ist aber das Entscheidende, dass dieser Mann sich alles sehr genau überlegt. Er ist ein Bürokrat des Glücksspiels sozusagen, ganz anders als der Choleriker Joe Pesci und die anderen, die darin vorkommen. Und es ist auch eine Liebesgeschichte, eine tragische Liebesgeschichte, weil er sich in Sharon Stone täuscht oder er ist Sharon Stone verfallen. Und es wird gezeigt, der Niedergang dieses Mannes, wie er an der Frau scheitert, die ja schließlich all das Geld aus dem Banktresor oder aus dem Bankschließfach entwendet.
Sehr, sehr lustige Szene, gerade weil du von ja gesprochen hast, dass De Niro aus dem Bürokraten, also ein Verwalter des Geldes spielt. Er nimmt sie akribisch auseinander und sagt, es fehlen $25.000. Das kann nicht sein, dass James Woods sich davon nur eine Uhr gekauft hat, im Liebe trotzdem noch Geld übrig. Wo ist das Geld?
Ja. Ja, es gibt da einige Momente, auch die Verführung oder die wie soll man sagen, die Anmache Joe Pescis von Sharon Stone, ne? Weil sie eben immer in der Nähe ist. De Niro hat aber nie Zeit für sie. Auch eine tolle Inneneinrichtung, also überhaupt wunderbare Dekors und die Innenausstattung der Villa von De Niro und Sharon Stone. Und Scorsese war es besonders wichtig, die Schränke, also die begehbaren Schränke von Sharon Stone zu zeigen. Und dann die Anordnung dieses Schlafzimmers mit diesem riesigen Bett, das noch eine Gloriole sozusagen hat. Ne? Und das hat Scorsese alles genau überwacht, weil der Film durch die Inneneinrichtung und durch die Dekoration wirkt. Ne? So gut wie in kaum einem anderen Film, auch nicht von Michael Ballhaus gefilmt.
Ich finde auch, dass Sharon Stone in diesem Film sehr viel besser aussieht als zum Beispiel in Basic Instinct. Das sind natürlich zwei total verschiedene Rollen, aber ich finde, dass Scorsese auch wirklich einen guten Sinn dafür gehabt hat, wie sie sich anziehen sollte und wie sie sich geben sollte. Ich finde, das ist ihre beste Rolle. Ich denke halt nur, ehrlich gesagt, ob De Niro nicht zu alt war für diesen Part. Also für mich wäre Ace Rothstein eigentlich eine Ray Liotta-Rolle gewesen, weil er kann ja manchmal auch ausrasten. Er wird ja auch wütend und fängt dann an zu kloppen. Ne? Oder sagt was tut er seine Füße auf dem Spieltisch und solche Sachen und flippt dann irgendwie aus. Also so, ich glaube, dass Ray Liotta vielleicht sogar ein bisschen besser gewesen wäre.
Ja, Ray Liotta ist natürlich eine eher explosive Figur, die Niro eigentlich nicht ist. Als er dann gewalttätig wird am Ende, als er die Geduld verliert, da hat es die Fallhöhe, denn der Mann hat ja vorher überhaupt keine gewalttätigen Anwandlungen und er möchte ein ruhiges Leben, fast ein Vorstadtleben führen in seiner Villa. Ne? Und er rechnet nicht mit dem Sturm, der entfacht wird durch Sharon Stone. Also er wird natürlich auch von der Glücksspielgesellschaft überprüft und dergleichen. Das wird gezeigt, aber das ist alles sein Geschäft. Das bringt ihn nicht aus der Ruhe. Sharon Stone bringt sein ganzes Leben ins Wanken und Joe Pesci verliert schließlich sein Leben. Noch einmal zu der Baseballszene im Maisfeld, wenn so lange geprügelt wird mit den Baseballschlägern und der bis auf die Unterhose entkleidete Pesci und sein Kompagnon da getötet werden, das ist unglaublich exzessiv. Und ich habe später in der Fernsehfassung gesehen, dass die gesamte Szene herausgenommen wurde. Also das wurde geschnitten. Scorsese weiß wahrscheinlich nicht, wie es im deutschen Fernsehen gezeigt wird. Bei Scorsese war es natürlich immer eine Diskussion um den Realismus seiner Gewalt und die Ausführlichkeit seiner Gewaltschilderung, ne? Und er will hier wahrscheinlich zeigen, wie gewalttätig diese Menschen wirklich sind. Sie üben die Gewalt aus, sie sterben so. Und ich kann mich an einen Dokumentarfilm erinnern, da er vor der Kamera sitzt und dann sagt, ja, diese Menschen leben riskant. Und sie machen sehr brutale Sachen. Und dann passiert etwas. That's it. So. Und so ist dieser Film. Er ist, glaube ich, 2 Stunden 40 Minuten lang. Und ich glaube, es ist einer der virtuosesten Scorsese-Filme. Einer meiner Liebsten auch. Ich schätze ihn mehr als Goodfellas.
Gut, dann machen wir mal weiter mit dem nächsten Film mit Robert De Niro, nämlich Heat von Michael Mann. Es gab vor ein paar Monaten nochmal so ein Special Screening in New York. Wahrscheinlich war das Tribeca Festival, in dem Christopher Nolan mit Michael Mann, De Niro und Pacino nochmal gesprochen hat. Man hat Nolan mit Absicht als denjenigen gesucht, der diesen Film liebt, weil er ja auch offen sagt, dass The Dark Knight, sein Batman-Film, mit dieser Janusköpfigkeit von den beiden Figuren von, also Vincent Hanna gespielt von Pacino und Macaulay von De Niro halt nochmal irgendwie so korrespondiert, weil auch Batman und Joker halt sich irgendwie sehr ähnlich sind, davor Angst haben, sich zu ähnlich zu sein und trotzdem jeder den anderen töten muss, damit der andere weiter existieren kann. Eine Analogie, die auch hier tatsächlich zutrifft. Im Grunde genommen ist Neil Macaulay, gespielt von De Niro, die etwas interessantere Figur, weil das Eheleben Pacinos zwar auch gestört ist, er ist ja kokainabhängig, auch wenn es keine einzige Szene im Film gibt, die das zeigt. Aber da sagt seine Ehefrau zu ihm, ich bin vielleicht high und nehme dauernd Tabletten, aber du läufst das Leben wie ein Toter, weil Hannah nämlich nur noch im Kopf hat, die Verbrecher zu kriegen und dafür seine Ehe halt aufs Spiel setzt. Aber De Niros Figur ist interessanter, weil es selbstverständlich so ist, denn der Schurke, der kann eigentlich nur gewinnen, denn er ist ein Böser, der gute Seiten hat. Das macht einen immer sympathischer. Jemand wie Vincent Hanna, gespielt von Pacino, müsste eigentlich zu jemandem wie Walter White werden aus Breaking Bad, so zum Anti-Held und dann zu einem Bösen. Und das wird ihm halt nicht gestattet. Deswegen ist De Niros Figur, ich finde De Niros Darstellung in Heat übrigens weit besser als die bei Scorsese im selben Jahr, weil sie nüchterner erfolgt ist und nicht so italienisch wirkt wie die von Sam Rothstein. Aber ich möchte noch mal kurz auf zwei Dinge eingehen. Zum einen auf die zu Recht viel zitierte Action-Szene, die auf einen gescheiterten Versuch eines Bankraubs stattfindet. Diese Szene unterstreicht mal wieder, dass Michael Mann zusammen mit James Cameron die besten Action-Szenen des Kinos gemacht haben, die es gab. Ich frage mich oft, was macht diese Bankraubszene aus? Warum beeindruckt sie ihn so toll und nicht so sehr? Und ich glaube, dass es ganz plakativ gesagt wirklich nur mit dem Sound zu tun hat. Wenn es um harte Maschinengewehre und Waffen geht und Bewegungen von Figuren wie auf einem Spielbrett, dann macht denen da keiner was vor. Es gibt keine Musik in dieser gesamten Szene und jede Waffe, die hat so viel Hall und die wird so laut gedreht und hat einen derart starken Sound, man hört noch nicht mal mehr die Passanten, dass man sich halt wirklich nur auf diese Geräusche konzentrieren kann. Christopher Nolan macht das anders. Der bringt meistens noch sehr laute Musik, sei es von Hans Zimmer oder von diesem Ludwig Göransson jetzt neuerdings mit ein. Und dann wird das so ein Melange, so ein Musikkrach, der dadurch entsteht. Hier sieht man einfach nur drei Kriminelle, die mit sehr lauten Waffen eine komplette Straße zusammenschießen.
Ja, das ist natürlich ein vollkommen überwältigende Szene und sogar im Werk von Michael Mann einzigartig. An De Niro ist auch doch so anrührend, dass der Mann so einsam ist, ne? Wenn er an seinem Haus nachts auf der Terrasse seines Hauses steht und in die Nacht schaut und aufs Meer.
Ah, die Stadt der Lichter.
Ja.
Das ist schon ziemlich.
Hast du das notiert?
Ja, das habe ich notiert.
Ja, ne, aber er kann doch Banales reden, wie viele Menschen, die so in die Dunkelheit. Sagt er das in dem Moment, die Stadt der Lichter?
Nee, er hat ja eine Geliebte. Die er da kennenlernt, eine Frau, die man aus dem Buchladen her erkennt und gegenüber ihr versucht er natürlich so ein bisschen den Caring Man zu spielen, da weiß er noch nichts von seinem Doppelleben. Ne?
Ja. Also er sagt es nicht, wenn er in die Dunkelheit schaut, das sind ja auch keine Lichter, ja. Sondern sagt bei anderer Gelegenheit die Stadt der Lichter.
Ja, er will die Frau beeindrucken, ja. Mit dieser Art von Poesie.
Ja. Ne? Die Stadt der Lichter. Ja.
Es ist auch das erste Mal, dass Pacino und De Niro zusammen zu sehen sind. Es gab danach nochmal so einen komischen Film, der untergegangen ist, auch so ein Kriminalfilm und dann natürlich in Irishman viel später. Das war das erste Mal und viele haben sich natürlich gefragt, wie würden diese beiden denn zusammenspielen? Und Michael Mann lässt sich dafür sehr viel Zeit, natürlich auch um die Spannung zu erhöhen. Der Film geht 3 Stunden. Es gibt nur 2 gemeinsame Szenen, einmal diesem Shootout am Ende, bei dem De Niro zwar stirbt, in Wirklichkeit aber gewinnt. Denn seine letzten Worte an De Niro sind, an Pacino sind ja, ich gehe nicht in den Bau. Ja. Und das wird er nicht, weil er stirbt. Aber ich finde auch diese Café-Szene, diese Diner-Szene, die ist wirklich gut. Die fängt sehr banal an. Wie geht's denn? Ich gebe einen Kaffee aus für uns beide. Ne? Dann packt irgendwann Pacino aus und sagt, ich krieg sie alle. Ne? Und De Niro wiederum sagt, du lässt dich niemals an etwas hängen, was du nicht in 30 Sekunden wieder verlassen kannst, wenn es zu heiß wird. Da kündigt er praktisch schon an, dass er fliehen wird. Danach reden sie über ihre Albträume, dass man nur noch Tote sieht, dass man ertrinkt. Und dann heißt es am Ende, wir sitzen hier wie 2 ganz normale Typen. Sie machen, was sie machen. Ich tue, was ich tun muss. Das ist toll. Das ist nicht zu viel gesagt. Das ist kein Show-off zwischen 2 Schauspielgiganten. Es ist ein Dialog, den andere Leute vielleicht genauso gut machen könnten. Und das ist eigentlich die Klasse dieser Szene.
Tja, also nie waren wir uns so einig oder selten waren wir uns so einig wie bei Heat.
Ich habe den Namen nachgeschlagen. Synchronstimme Val Kilmers ist ein Sprecher und Schauspieler namens Thorsten Sense. Der spricht nicht nur Val Kilmer, ich habe ihn zum ersten Mal in The Doors gehört, sondern auch Billy Zane in Titanic und nicht zu vergessen Agent Dale Cooper in Twin Peaks. Tolle Stimme. Also eigentlich ist es eine Hauptdarstellerstimme. Allein aufgrund dieser Synchronstimme hätte ich mir fast gewünscht, dass Val Kilmer noch eine Hauptrolle kriegt. Machen wir weiter zu einem Film, den Arne vorstellen wird. Und zwar ein kleiner Sprung. Wir bleiben in der Großstadt, aber gehen von Los Angeles jetzt nach New York. Nämlich Larry Clarks Kids. Ich bin ja erstmals auf diesen Film aufmerksam geworden. So eine Art Vorgeschichte in der Tempo war meine Story über diese Mittelschicht Kids in New York, die einfach tun und lassen, was sie wollen. Da war Chloe Sevigny schon zu sehen.
Ja, so ist es. Ich habe es damals auch in Tempo gelesen, habe viel über den Film gelesen, bevor ich ihn gesehen habe. Habe ihn nicht unmittelbar zu der Zeit gesehen. Man wusste auch so viel darüber, weil der Film so kontrovers war. Ne? Und er hat Preise gewonnen. Aber zugleich wurde sozusagen gewarnt vor dem Film, der von einem Phänomen handelt, nämlich von Jugendlichen, deren Ziel es ist, sehr junge Frauen zu entjungfern. Und der Film zeigt eigentlich nichts anderes als diese Versuche und auch das die Durchführung sozusagen und gipfelt am Ende in einer Party, wo alles durcheinander geht, wo Kokain geschnupft wird, wo manche eine Überdosis nehmen, dann erschöpft, ja betäubt, einschlafen und am Ende vergewaltigt einer der Protagonisten die schlafende Chloe Sevigny. Und das ist also ein vollkommen radikaler Film, der damals noch sicher radikaler wirkte als heute. Man hat aber selten Gelegenheit, den Film zu sehen.
Es ist ja auch ein Film, der ist heute überhaupt nicht mehr im Fokus, weil sich ja Jugend immer selbst erneuert. Ne? Und was damals total krass war, ist es dann heute vielleicht nicht mehr, 1995. Aber die Beteiligten damals, das war schon beeindruckend. Also der Soundtrack, der instrumentale Soundtrack ist von Lou Barlow, der bei Dinosaur Jr. damals nicht mehr gewesen ist. Der hatte Sabado und hat selber Musik gemacht. Produziert hat ihn unter anderem Gus Van Sant, der sich auch immer sehr für Teenager-Themen interessiert hat. Und das Drehbuch war von Harmony Korine, der eigentlich, im Grunde genommen war er danach nicht mehr so gut oder so wichtig wie zu diesem Zeitpunkt. Ich weiß, ob er bei 95 schon einen eigenen Film gedreht hat, ich glaube ehrlich gesagt nicht. Was ich noch herausgefunden habe, ich habe noch ein bisschen noch mal recherchiert, ist, zwei der damaligen Schauspieler sind tot. Also einmal Justin Pierce, der den Casper spielt, den Vergewaltiger, hat sich umgebracht im Jahr 2000. Und ein anderer aus der Gang, ein Original-Skater, Harold Hunter, ist an einer Kokainüberdosis gestorben. Also es waren tatsächlich Protagonisten dort dabei, die vom Leben schon hart gebeutelt waren. Ich frage mich halt nur, es gibt so Szenen, auch Rosario Dawson spielt ja mit in dieser Mädchen-Clique, es dürfte auch ihre erste Rolle gewesen sein. Die unterhalten sich fast so ein bisschen lapidar über tolle Dinge, wie man es aus Death Proof eigentlich kennt. Und da hatte ich gedacht, wäre der Film nicht einfach besser, wenn er keine Story gehabt hätte, sondern einfach nur Leute gezeigt hätte, die miteinander reden.
Ist auch wenig Story, da du es jetzt so geschildert hast, dachte ich, es ist ein quasi dokumentarischer Film. Und das macht es natürlich umso realistischer und beklemmender, dass man sich sehr gut vorstellen kann, wie diese Jungs, auch die Mädchen agieren, wie diese Verführung stattfindet, wie vor allem Drogenkonsum, Alkohol stattfindet, wie die jungen Frauen auch nicht begreifen, was da passiert, weil sie diese sinistren Absichten nicht voraussehen, sich das gar nicht vorstellen können, ne? Sondern es ist sozusagen Liebe im Spiel, bei den Mädchen, nicht bei den Jungs oder sehr, sehr selten. Und da ist also ein ganz, ganz perfider Film, den viele abstoßend fanden, aber für diese Zeit doch einer der entscheidenden Filme, die auch diese, wir haben kürzlich schon über Slacker gesprochen, also ein Typus, der damals vor allem im Kino, auch durch den vorher schon in Cameron Crowe Singles gezeigt wurde, da übrigens ja ganz anders romantisch.
Gut, dann machen wir weiter mit einem Film, den ich ausgesucht habe. Nämlich Catherine Bigelow's Strange Days. Und spiel mal kurz Musik ein. Wir spielen mal einen Song ein, der da gar nicht vorkommt, aber wenn ich einen Film sehe und den Titel einfach nur lese, dann habe ich immer sofort die Melodie im Kopf, nämlich Strange Days von The Doors. So, dann haben wir es geschafft, diesen Song auch einmal unterzubringen, auch wenn er im Film nicht vorkommt. Dieser Film war ein großer Misserfolg im Jahr 1995. Und wird aber hartnäckig verteidigt, genießt den Ruf eines Kultfilms, wie man sagen würde. Ich würde gerne drin einstimmen, kann es aber nicht, weil ich doch gedacht habe, wie sehr mich dieser 140-minütige Film dann doch gelangweilt hat. Der Film wurde 95 gedreht und spielt im Jahr 1999, als es die Millennium-Bug-Angst gibt, also oder die Angst, dass mit dem Jahrtausendwechsel alles ganz schlimm werden könnte und die Menschheit durchdreht, weil sie mit diesem kalendarischen Wechsel nicht zurechtkommt. Erstaunlicherweise zeigt dieser Film für das Jahr 1999, dass er 4 Jahre erst später spielen soll, als er gedreht wurde, schon eine Megatechnik, nämlich die Möglichkeit, in die Gedankenwelt fremder Menschen einzudringen, indem man sich so Kopfmasken aufsetzt und dadurch halt erleben kann, was in anderen Menschen vorgeht. James Cameron hat das Drehbuch geschrieben, wahrscheinlich auch das letzte Mal, dass er überhaupt, dass ein Drehbuch von ihm verfilmt wurde, das er nicht selber geschrieben hat, 1995. Er hat die Geschichte 1986 geschrieben und sie sieht auch aus wie eine Story, die 1986 geschrieben wurde, wie man sich das Jahr 99 vorstellt, aber eben nicht von einem Film, der 95 gedreht wird, wie man sich das Jahr 99 vordreht, weil das dafür viel zu Cyborg-artig oder zu William Gibson-mäßig ist. Das hat mich nicht überzeugt. Unabhängig davon sah man Rife, du hast ihn letztens richtig ausgesprochen, ich kann es immer noch nicht, Fiennes, sah man ihn so, wie er da ist, nie wieder danach. Also im Grunde genommen spielte er eine Gary Oldman-Rolle, verschwitzt, schmieriges, langes Haar und ein Bart. Und man sieht ihn vor allen Dingen in einer Heldenrolle. Also eigentlich kennt man ihn danach, eigentlich bis auf den englischen Patienten ja vor allen Dingen in der des Schurken. Das hat mich natürlich schon mal beeindruckt, das zu sehen. Aber diese Avatar Ready Player One-Setzung, die ist doch sehr, sehr schlecht gealtert. Die kann man sich 25 Jahre später nicht mehr angucken. Das Color Grading sieht aus wie bei Batman und Robin von Joel und Schumacher. Also mir gefällt irgendwie die Ausstattung von Joel, nicht von Joel und Schumacher, sondern Joel Schumacher. Mir gefällt also das Produktionsdesign auch überhaupt nicht. Und diese Vermengung aus Angst vor dem Jahrtausendwechsel, Anti-Polizeistimmung, Rassismus, Polizeigewalt. Ich glaube, das wäre alles gar nicht unbedingt notwendig gewesen, das in einem derart langen Film zu verpacken. Würde man daraus eine 40-minütige Black Mirror-Episode machen.
Wahrscheinlich. Aber Catherine Bigelow hat bedauerlicherweise diesen Film gedreht. Möglicherweise ihr schlechtester, so viele Filme hat sie nicht gedreht, aber das war damals schon eine große Regiehoffnung seit den späteren 80er Jahren. Dieser Film ist misslungen, aber natürlich auch ein Film der Zeit. Und es ist wirklich ein trauriger Film, bei dem man so die Ansätze sieht, man kann sich die Entwicklung ungefähr vorstellen. Cameron hat das Drehbuch geschrieben, wollte den Film selbst schreiben, er ging zum Studio, hatte natürlich anderes zu tun zu der Zeit, war schon hoch berühmt, wollte Catherine Bigelow einen Gefallen tun, vielleicht wollte sie Cameron einen Gefallen tun. Also ein riesiger Murks.
Brücken am Fluss,
ja.
von und mit, wie man so schön sagt. Clint Eastwood, bevor ich das Wort übergebe, wir sind ja beide Fans dieses Films, aber ich sage dir, diese Vorgeschichte mit diesen Kindern, die auf Entdeckungsreise, Memory Lane Tour durch diese Fotoalben und Briefalben gehen, die hätte es gar nicht gebraucht. Also ich weiß nicht, ob die Yin und Yang spielen sollen, die beiden, oder irgendwie halt zeigen sollen, was die Mutter richtig oder falsch gemacht hat. Ich hätte es besser gefunden, wenn man Robert Kincaid, den Fotografen, und Streep, wenn man die einfach so von vornherein gezeigt hätte, ohne historische Einbettung.
Aber dann wäre der Film einiges kürzer gewesen und möglicherweise hätte man die Geschichte der beiden nicht begriffen. Ne? Also der Fotograf Eastwood muss ja eingeführt werden oder sein Lebensweg muss gezeigt werden. Was dieser Mann alles erlebt hat, das ist wie immer bei Eastwood ein bisschen grell. Man hat schon eine Vorstellung davon, dass er ein Kriegsfotograf, glaube ich.
Muss übrigens mehrmals klargestellt werden, dass der Name Robert Kincaid, das klingt wie so Magnum-Fotograf, aber der Typ war fiktiv. Es musste immer wieder darauf hingewiesen werden, der war nicht für National Geographic aktiv, weil es ihn nicht gab. Er ist larger than life, heißt es, wird immer wieder klargestellt, es gab ihn nicht. Aber der Name, das klingt so toll und er wirkt auch wie eine echte historische Person.
Natürlich. Und es muss auch die Geschichte der Meryl Streep erzählt werden. Es muss ihr Alleinsein beschrieben werden, es muss der Herbst des Lebens gezeigt werden. Es muss regnen, es muss diese Brücke geben. Und es ist natürlich einer der größten Tearjerker überhaupt. Erstaunlich mit Clint Eastwood statt Robert Redford.
Also was mir an ihm gefällt, ist, er ist ein weltberühmter Fotograf, aber er legt keinen Wert darauf, dass seine Bilder tatsächlich auch veröffentlicht werden. Er sagt irgendwie, ich brauche gar keinen Verlag. Ich muss dafür keine Veröffentlichung haben. Und es ist halt so, dass er auch so Sätze sagt, eins habe ich mir notiert, die alten Träume waren gute Träume, sie gingen nicht in Erfüllung, aber ich war froh, sie zu haben. Er ist derjenige, der im Grunde genommen viel eher damit leben kann, auch wenn am Ende halt der Mann im Regen ist, an dem Streep vorbeifährt, der loslassen kann auch tatsächlich. Ne? Streep ist natürlich als Frau ihrer Zeit auch viel mehr gefangen in der Tradition, auf den Mann warten zu müssen, der abwesend ist, der auf Dienstreise ist. Es wäre natürlich einfacher gewesen, ihr Mann wird am Ende ja nochmal gezeigt, er kommt zurück, wenn ihr Mann ein Arsch gewesen wäre. Aber auch er ist eigentlich ein guter Mann. Und das ist so ein bisschen das Problem, das damit auch so skizziert wird, dass Streeper wirklich hin und her gerissen ist, was sie machen soll. Ne? Vielleicht war es auch das letzte Mal in einem Film, dass man Clint Eastwood hat jemanden küssen sehen. Kann 1995 auch der Fall gewesen sein. Ich wüsste nicht, dass er danach nochmal eine romantische Rolle angenommen hat.
Ja, romantische Rollen sicher nicht, aber er hat so viele Filme danach noch gedreht. Und In einigen Küstern möglicherweise auch noch eine Frau. Er hat bestimmt noch 25 Filme, na, 20 seitdem gedreht. Aber eine interessante Frage, die du da aufwirfst. Aber die Reue oder der Verzicht, als er im Auto auf der Straße sitzt und an der Ampel steht und dann abbiegt, das ist schon so, dass man das spürt, ne? Und denkt, dass man mit ihm da abbiegt und um die Ecke fährt. Und unwiederbringlich.
Kommen wir zum nächsten Film. Wir spielen einen von David Bowie, The Heart's Filthy Lesson. Ein Song aus seinem Album First Outside 1995. Und dieser Film, 7 von David Fincher, hat im Grunde genommen den Durchbruch Brad Pitts bedeutet in seinen durchgängig ersten Rollen. Im Jahr davor, Interview mit einem Vampir, war noch der schöne Romantiker. Ab hier fing er an, die gebrochenen Charaktere zu spielen. Kevin Spacey spielt John Doe, den Killer, der die 7 Todsünden nachstellt. Ein bisschen egomanisch war er damals schon. Es war ihm wichtig, nicht in den Credits genannt zu werden, damit am Ende die Überraschung kommt, wenn er sich in dem Polizeirevier halt zu erkennen gibt. Ich bin John Doe, dass wir alle sozusagen aufstehen und denken, ach, das ist er gewesen. Man darf aber nicht vergessen, ihn hat damals sowieso keiner gekannt. Das war so ein bisschen dick aufgetragen von ihm. Also der Überraschungseffekt war eh nicht da. Er würde zwar im selben Jahr mit Usual Suspects noch seinen richtigen Durchbruch feiern, aber auch der kam nach Seven. Das war ein bisschen zu krass. Dieser Film hatte ausgezeichnete Jumpscares. Viele erinnern sich ja an den Scheintoten, der auf einmal doch wieder atmen kann. Man sieht, dieser Film, also die Meisterschaft David Finchers, weniger als Schauspieler, Filmemacher, sondern als Ästhet, zeigt sich auch hier. Seven sieht aus wie ein Netflix-Film von heute. Das ist alles gut gemacht. Man sieht die ganzen Duftbäume, die da hängen gegenüber diesem Scheintoten. Man sieht irgendwie, man denkt, man würde darin den Mörder finden. Die Stablampen werden über Kopfhöhe gehalten. Stattdessen findet man das Opfer. Eine Serie von ihm wie Mindhunter, die sieht genauso aus. Also er könnte Seven, so wie er Fight Club auch gedreht hat, heute drehen und er wäre extrem gut gealtert. Die Figur des John Doe, Kevin Spacey. Er behauptet ja von sich, ich bin ein Auserwählter, diese 7 Todsünden halt irgendwie zu vollstrecken, um der Menschheit zu zeigen, dass es so nicht weitergehen kann. Das ist möglicherweise eine Anlehnung an die religiösen Fanatiker, hat auch ein bisschen was Incel-artiges. Das war damals für Serienmörder auch noch nicht so typisch, die so darzustellen. Auch das war ein gutes Zeichen. Man darf natürlich nicht vergessen, der große Twist besteht ja darin, dass am Ende dieses Paket übergeben wird an Brad Pitt und Morgan Freeman mit der Überraschung, die dort drin ist. Fincher hat gesagt, er wird bis heute gefragt, warum hast du den Kopf gezeigt in dieser Packung? Und er sagt, wieso soll ich den gezeigt haben? Das habe ich nicht. Die Kunst dieser Szene besteht darin, dass wir genau wissen, was drin ist und uns ausmalen, wie Gwyneth Paltrows Kopf darin zu sehen ist, aber er wird nie gezeigt. Ich hatte an anderer Stelle schon mal darüber berichtet und hat ein Leser geschrieben, wieso, man sieht den Kopf doch. Und man sieht ja tatsächlich auch für einen Sekundenbruchteil das Gesicht Gwyneth Paltrows, aber aus glücklichen Zeiten und eben nicht den abgetrennten, blutigen Kopf ist. Ich finde, das Gute an dieser spannenden Szene am Ende, was die Klasse des Films auch ausmacht, das ist, dass man bis zum Ende nicht weiß, ob Brad Pitt vor lauter Wut John Doe erschießen wird oder nicht, aber wirklich abdrückt. Er visiert ihn an und er kämpft mit sich und weiß nicht, was er machen soll. Und in einem schlechten Film, und das ist ja kein schlechter Film, in einem schlechten Film hätte er, bevor er abdrückt, schnell die Handschellen gezückt, die angelegt und dann gesagt, sie haben das Recht, die Aussage zu verweigern. Ja, das, genau, das wäre in einem schlechten Film passiert und das ist kein schlechter Film, deswegen passiert es da auch nicht.
Also bei dem Ende bin ich mir nicht sicher, das ist raffiniert hier gemacht, ob in einem schlechten Film Handschellen angelegt werden, die rechts vorgelesen werden, weiß ich nicht. Aber es ist denkbar. Nur, man muss erst mal dahin kommen. Und ich gebe nur eines bei diesem Film zu bedenken, der so spannend und gut gebaut ist und der die Fincher-Bilder schon enthält. Damals war Fincher noch nicht gar so berühmt, aber spätestens nach diesem Film war er dann berühmt für die düsteren Bilder. Ich gebe nur zu bedenken, dass hinter der Wohnungstür, hinter der Tür der Wohnung von Kevin Spacey, sich nicht eine so riesige, düstere Wohnung befinden kann, dass sich da nicht ganze Verliese öffnen können. Also ein Labyrinth von 13, 25 Räumen, in denen dieser Mann gehaust hat, die alle irgendwie sonnendurchflutet und moosig sind. Also Fincher braucht keinen Realismus. Es ist bei ihm alles Surrealismus, obwohl er jetzt die Filme gedreht hat, die gerade die Ermittlungsarbeit von Profiler nachstellen sollen.
Dann machen wir weiter mit einem Film, auf den ich mich sehr freue, dass Arne den vorstellt. Weil er mir, also ich finde ihn wirklich ganz, ganz schrecklich, Arne. Ja. Die Rede ist von Leaving Las Vegas. Der letzte Film, Nicolas Cage, in dem man ihn wahrscheinlich mit seinen Originalhaaren sieht. Denn nachdem er danach den Oscar bekommen hat, durfte er sich ein neues Haarteil zurechtstutzen lassen. Also bevor du gleich über den erzählst, die Rollen, die Rolle, die er da spielt, was er selber als Mega-Acting bezeichnen würde, da spielt man eigentlich erst nachdem, solche Rollen kriegt man oder spielt man eigentlich erst nachdem man einen Oscar bekommen hat. Er war damals ziemlich abgesagt. Also keiner hat sich für Nicolas Cage wirklich mehr interessiert. Und dann hat er praktisch diese Oscar-Rolle seines Lebens bekommen. Eigentlich, er war kein Star, wie gesagt, damals. Und eigentlich ist das eine Rolle, die man eigentlich erst dann kriegt, wenn man Star ist. Und da hat er sehr, sehr großes Glück gehabt, dass er damit die Leute überzeugen konnte.
Das ist natürlich schon eine Vorrede, bei der ich jetzt schwer ansetzen kann. Ja, er übertreibt diese Darstellung ins Grelle. Und sonst hätte er wahrscheinlich auch keinen Oscar gewonnen. Aber weshalb hat er die Rolle bekommen? Es ist ein Film von Mike Figgis, einem englischen Regisseur, der in England sehr schöne Filme gedreht hat, Stormy Monday darunter mit Sting noch in den 80er Jahren, und der dann nach Hollywood ging und der hier nach einer Romanvorlage Legende vom Heiligen Trinker diesen Film gemacht hat. Und er macht es mit grobkörnigem Material, mit Jump Cuts, zeigt die Geschichte eines Abstiegs, eines Mannes, der entlassen wird, der beschließt, sich zu Tode zu trinken, der in den Supermarkt geht, der den Einkaufswagen vollpackt, der beschließt, sein letztes Geld auszugeben, oder er leiht sich, glaube ich, sogar etwas, also hat gar nicht so viel Geld, es wird nicht lange da dauern. Und er fährt nach Las Vegas, und in Las Vegas erlebt er sozusagen die letzte erotische Versuchung mit einer Prostituierten, Elizabeth Shue, die er auf dem Sunset Strip trifft und die erst allmählich merkt, mit wem sie es zu tun hat. Und er verliebt sich in sie, sie verliebt sich unwahrscheinlicherweise auch in ihn, er kennt in ihm den Trinker, er trinkt dort im Motel sogar unter der Dusche, also das Wasser strömt und er trinkt im Swimmingpool, er trinkt unter Wasser, er trinkt bis zum Exzess. Und er trinkt sich schließlich auch zu Tode. Man kann das sagen, das ist kaum jemand versucht, den Film überhaupt zu sehen. Also von Cineasten natürlich abgesehen, die ihn noch nicht kennen. Das ist auch ein Film, der überhaupt nicht spannend ist. Vielleicht fragt man sich, ob er am Ende wirklich stirbt. Aber der Film hat so enorm disruptive Momente, in denen er nur ausschnitthaft in der Wahrnehmung von Nicolas Cages Stupor, also wir erleben den Stupor von Nicolas Cage als unseren Stupor und sehen alles nur noch ausschnitthaft eigentlich durch die Augen von Cage. Und jetzt sag du mir, warum du den Film so scheußlich und schrecklich findest, dass man sich in dem Film nicht einrichten kann. Das ist wohl wahr, dass man sich nicht wohlfühlen kann in dem Film. Ich weiß genau, ich kam in dem heißen Sommer jenes Jahres aus einem Kellerkino, ging auf die Straße und hatte das Bedürfnis, eine ganze Flasche Whisky zu trinken.
Also Elizabeth Shue spielt ja die Hure mit Herz, ne? Nicolas Cage sagt zu ihr, ich bezahle dich ausschließlich dafür, dass du da bist, wir müssen gar nicht miteinander schlafen. Irgendwann, als sie sich unten bei ihm zu schaffen macht, merkt er auch, dass es ihm alles gar nicht mehr so wichtig ist. Ich frage mich nur, Wir hatten in der 94er-Folge, es ist ein total schräger und nicht korrekter Vergleich, aber auch da hatten wir mit der Figur von Robin Wright Penn und Forrest Gump zwei Außenseiter, die sich gefunden haben. Was sagt es denn über die Prostituierte aus, dass sie sich in den Alki verliebt und umgekehrt? Das ist für mich eine Frage, die sich so nicht so ganz klärt. Es wird auch nie geklärt, warum er eigentlich säuft. Es gibt keine Fallhöhe in seiner Entwicklung der Figur. Wir wissen nicht, wie er vorher war. Ich weiß auch gar nicht, warum er das tut. Diese Annäherung, also diese berühmt gewordene Szene am Swimmingpool, als sie Alkohol über ihren nackten Körper schüttet, den er ablecken darf, das war für mich wie so ein Spoof. Das ist sowas, was man bei Nackten Kanone sieht. Oder irgendwie so ein Film, der versucht, Body of Evidence oder einen schlechten Basic Instinct nachzustellen. So wirkte das auf mich. Für mich war dieser Mann, man muss es einfach mal sagen, er wirkte wie, ich will nicht sagen wie ein Taugenichts, weil es abwertend ist, aber wie einer, der sowieso nichts zu verlieren hatte und in dem man dann trotzdem Geheimnisse versuchen müsste zu entdecken.
Er hatte etwas verloren. Er hat die Arbeit verloren, er war ein Yuppie. Also ist vielleicht Ende 30 und er war erfolgreich, er hatte Geld. Und er hat begonnen, Kokain zu nehmen, zu trinken, stürzte ab, wurde dann entlassen und dann erkennt er,
Was war denn der Grund dafür? Warum war das einfach die Gewohnheit, dass er begonnen hat, Drogen zu nehmen, oder ist ihm was passiert? Oder ist er einfach in diesen Strudel der Sucht hineingerutscht? Warum hat er begonnen, es immer
exzessiver zu machen? Er hat wie Figuren bei Bret Easton Ellis und in Wall Street und überhaupt in den 80er Jahren, in den frühen 90er Jahren oder zu allen Zeiten, als er Geld hatte, hat er Kokain genommen und hat getrunken. Und er wurde, ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, wie es gezeigt wird, aber er wurde unzuverlässig und er wird jetzt entlassen. Und er glaubt, dass er mit seinem Leben abgeschlossen hat, statt neu zu beginnen. Wir kennen die Geschichten vom Neubeginn und diese Geschichte beginnt nicht neu. Die wird zu Ende geführt.
Ich möchte aber nur mal kurz die beiden Szenen erwähnen, die mich am meisten gestört haben. Zunächst einmal, ich weiß, wir meckern oft über das Voice-Over, manchmal muss das auch sein. Wenn aber Cage eher sterben muss, um dann Elizabeth Shues Stimme erstmal zu hören, in denen sie dann erklärt, ich habe ihn wirklich geliebt, dann hat der Film was falsch gemacht. Das kann nicht sein, es klingt wie eine schlechte Produzententscheidung. Es kann nicht sein, dass nach seinem Tod ihre Stimme aus dem Off kommen muss, die erklärt, ich habe ihn wirklich geliebt. Das muss vorher kommen. Das muss vorher erklärt werden, das muss vorher gesagt werden. Und was mich allermeisten gestört hat, ist, es sieht wirklich sehr, sehr schlecht aus, wenn jemand stirbt, auf dem Rücken liegt, seinen Kopf nach links dreht und dann ein letztes seinen letzten Atem dann ausstößt, damit auch der allerletzte Zuschauer versteht, dass jemand beim Sterben gelitten hat. Dann machen wir jetzt weiter mit meinem vorletzten Film. Nämlich John Carpenters Das Dorf der Verdammten. Hier hat Dave Davis mitgemacht von den Kings an der Slide-Gitarre. Ich glaube, dass es die Slide-Gitarre ist. Und wir haben hier, das hat man eigentlich ganz, es hat man normalerweise einen richtigen Trash-Film nur, so eine Art von Has-Been-Konstellation der verrücktesten Superhelden. Wir haben den Superman, der macht dort mit, Christopher Reeve. Wir haben Luke Skywalker, der macht da mit, Mark Hamill. Wir haben eine Klingonin aus Star Trek dabei. Wobei, die spielt gar keine Klingonin. Kirstie Alley spielt mit aus Star Trek, also aus drei Fantasy- und Science-Fiction-Filmen. Und Linda Kozlowski, die Geliebte von Paul Hogan in Crocodile Dundee. All die hat Carpenter versammelt, also Has-Beens, weil er keine andere mehr bekommen hat, um diese Verfilmung des Romans von John Wyndham aus dem Jahr, glaube ich, 57 zu verfilmen, 1960 erstmals verfilmt. Also ich habe mich nicht über den Wyndham-Roman so schlau gemacht, um zu wissen, in welchem gesellschaftspolitischen Kontext der 1957 erschienen ist, aber es geht ja generell um die Frage, weil Außerirdische sich über schwangere Mütter in unsere Gesellschaft hinein zu oktroyieren versuchen, diese Kinder in die Welt setzen, die aus Außerirdischen bestehen, die unsere Gesellschaft überrennen könnten. Ich weiß, dass man im Jahr 1957 Angst vor Kindern hatte, weil gerade Elvis und Rock'n'Roll vielleicht groß geworden sind und unsere Jugend und Teenager irgendwie mit eingenommen hat. Wenn der Film später erschienen wäre, Ende der 60er, hätte man sagen können, im Sinne von Rosemary's Baby oder dem Exorzisten, hier geht es um die 68er-Generation und die Angst vor den Kindern. So ganz verstehe ich den Zusammenhang nicht, der da irgendwie geknüpft wird. Aber es ist generell natürlich eine miese Nummer, wenn Außerirdische Kinder vorschicken, um an unser Mitleid zu appellieren. Denn die Sache ist ja, wenn Außerirdische unsere Kinder besetzen, dann will man die nicht töten. Das Ganze wird also zu einem Stresstest. Wie sehr kann man Kinder lieben? Wie sehr muss man erkennen, dass diese Kinder Außerirdische sind, um sie dann tatsächlich umzubringen? Man muss sich überwinden, sie zu töten. Das wäre natürlich die Lösung. Es gibt ein bisschen lapidare Weisheiten da drin. Christopher Reeve, Superman, der übrigens ganz gut spielt, finde ich, sagt, wir stehen immer noch über euch mit unserer Fähigkeit zu lieben. Das könnt ihr Außerirdischen niemals tun. Mark Hamill als Pastor wiederum ist ein bisschen unterverkauft, gerade weil er einen Geistlichen spielt. Die religiöse Komponente halt, ne, dass es eine Gottesstrafe sein könnte oder wie eigentlich der christliche Gott mit Außerirdischen umgeht, wird überhaupt nicht zur Sprache gebracht. Man sieht ihn eigentlich nur relativ selten. Tja, was diese Außerirdischen wollen, weiß ich auch nicht. Vermehren, sie können sich nicht vermehren. Sie sind halt diese 7 Kinder, die da rumlaufen. Ne? Machen wir weiter mit Arnes letzten Film, der sozusagen auch die Las Vegas-Trilogie beschließt. Wir haben jetzt ja 3 Filme über Las Vegas besprochen. Alles 3 Filme, die die Stadt in einem eher ungünstigen Licht oder sozusagen was ihren Einfluss auf angeht auf die Menschen in einem eher ungünstigen Licht darstellt. Jetzt kommt Paul Verhoevens Showgirls. Den Film, den er hat folgen lassen auf Basic Instinct, Drehbuch wieder von Joe Esterhaas. Übrigens sein letzter wirklich großer Auftrag. Elizabeth Berkley hat sich in diesem Film leider auch nicht wirklich erholen können. Ja, Arne, vielleicht kannst du uns mal erzählen, ob dir der Film überhaupt gefällt und wie du ihn heute einschätzt.
Ja, der Film hat sich erholt von dem schlechten Einspielergebnis im Kino zumindest. Es gab dann natürlich Fernsehauswertungen und vor allem DVD. Der Film hat etwa 45 Millionen Dollar gekostet, hat zunächst 37 Millionen eingespielt, und zwar weltweit. Nach einigen Jahren allerdings 100 Millionen Dollar. Und ebenso hat sich die Wahrnehmung, der Blick auf den Film etwas geändert. Man liest sogar mittlerweile von Kultfilmen, und zwar nicht aus dem Grund, weil er, ich glaube, 7 Goldene Himbeeren damals gewonnen hat, darunter für den schlechtesten Film, schlechtesten Regisseur Paul Verhoeven, schlechteste Schauspielerin Elizabeth Berkley, Kyle MacLachlan, der bizarrerweise hier einen Tingeltangel-Manager, einen Impresario spielt, und den Schurken, die Goldene Himbeere, glaube ich, nicht bekommen, aber wäre auch dafür prädestiniert. Es ist eine typische Joe Esterhaas Arbeit. Er hat früher schon Räuberpistolen im Rolling Stone geschrieben in den 70er Jahren. Basic Instinct ist eigentlich auch eine Art von Räuberpistole. Überhaupt die Filme, die ihn zum erfolgreichsten oder jedenfalls meistverdienenden Drehbuchautor Hollywoods machten, nach Basic Instinct. Diesen Film hatte er wahrscheinlich schon in der Schublade. Er wirkt auch wie ein grauenhaftes Produktionsdebakel. Verhoeven hat später gesagt, ja, das war leider kein starkes Drehbuch, das Esterhaas ihm gegeben hat. Aber um den Plot geht's auch gar nicht. Es geht um das Licht, es geht um die Bewegung, es geht um die Choreografie. Manche halten den Film für ein Musical. Also es ist ein Sexploitation-Film, aber ein Hochglanz-Sexploitation-Film mit verhältnismäßig hohem Budget für die damaligen Verhältnisse. Der Plot ist tatsächlich klischeehaft wie ein Musical angelegt. Elizabeth Berkley heißt Nomi, kommt nach Las Vegas und möchte Karriere machen, tritt in einen Nachtclub auf, der Cheetahs heißt, gerät in einerseits in Händel mit verschiedenen Managern, die sie nicht nur verpflichten wollen, sondern die auch Avancen machen. Sie verführt selbst jemanden, und andererseits hat sie Scharmützel mit anderen Tänzerinnen, weil sie aufsteigen will. Schubst dann schließlich eine Konkurrentin die Treppe runter, die ist schwer verletzt, dann entzweit sie sich mit der Freundin, die sie in Las Vegas aufgenommen hat, und wohnt einer Vergewaltigung bei. Die Freundin wird vergewaltigt in dem Moment, als sie dachte, sie könnte jetzt Karriere machen und bekäme ein Angebot. So, das ist also alles triviales Material. Mittlerweile hat der Film aber Freunde, unter anderem in Kreisen der Queer-Community. Und damals, also Quentin Tarantino ist, wen wundert's, ein Anhänger des Films. Und das Erstaunlichste, Jacques Rivette hat gesagt, das sei ja, ich weiß nicht genau, was er gesagt hat, aber erzählt diesen Film, hält den Film für unterschätzt oder mochte den Film.
Es gibt ja einige, die sagen, dass dieser Film eine Satire sei. Ich finde, das ist eine sehr, sehr freundliche Ehrenrettung oder eine wirklich sehr, sehr, wenn man sagt, großzügige Ehrenrettung, denn als Satire war da garantiert nicht angelegt. Viele haben auch gesagt, dass Starship Troopers, den Film, den er danach gedreht hat für Hoven, eine Satire sei. Da trifft das schon ein bisschen eher zu. Ich möchte mal kurz auf die einzelnen Rollen nochmal eingehen, wenn es dich nicht stört. Also, es gibt so ein Gesetz, ne? Man kann mit Full Frontal Nudity, was Elizabeth Berkley hier zeigt, keine Karriere beginnen. Du kannst versuchen, dir das zu erlauben, wenn du Madonna bist. Wir haben vorhin hier über Body of Evidence gesprochen oder spätere Filme, Anna de Armas jetzt in Blonde oder so. Aber ich glaube, dass sie gar nicht gewusst hat, was das für ihre Karriere tun würde. Andere, die man nicht so nackt sieht, wie Gina Gershon, die man zwar auch kurz halbnackt sieht, die hat sich davon erholt. McLachlan, den du erwähnt hast, man wundert sich so ein bisschen über die Rolle, weil er eigentlich immer so strahlende und unschuldige Helden spielt. Man erinnere da mal irgendwie an Blue Velvet oder man denke an Paul Atreides in Dune, später auch Agent Cooper in Twin Peaks. Aber man darf bei McLachlan nicht vergessen, auch wenn er so bronzedoof geschwingt ist in dem Film, dass er schon immer so ein Modelizer war, jemand wie es heute Leonardo DiCaprio ist. Der war eigentlich immer nur mit Models zusammen. Also ich weiß nicht, wer von euch dem irgendwie auf Facebook folgt, der ist ja so ein bisschen zwischen der strahlende Senior, der die Kaffeetasse hochhebt und so tut, als wäre das Leben einfach nur schön. Aber ich glaube, dass es ziemlich hinter den Ohren hatte. Wo wir gerade über Faust hinter den Ohren sprechen. Man sieht ja so eine Travestie da drin oder irgendwie so Wanderzirkusartigen Auftritt einer sehr dicken Frau, die so obszöne Witze mal auf der Bühne, das ist bei dem ersten Revue, bei der ersten Revue-Show, bei der Berkley angestellt ist, da habe ich mich gefragt, warum hat man nicht solche Aspekte nicht beleuchtet? Was wäre, wenn John Waters so einen Film gedreht hätte? Einfach mal so eine schattigere Seite zu nehmen, anstatt diese Siegfried und Roy-artige Vulkanshow, die man da irgendwie sieht. Das ist nur das eine. Was mich allerdings am meisten stört, ist, es wird so getan, als wäre das ein Film der Selbstbestimmung der Frau, ein emanzipatorischer Film, aber da ist es nicht, da diese Frau, Elizabeth Berkley, versucht, in einem reinen Männersystem aufzusteigen. Sie kann von daher gar nicht, wenn sie in einem Milieu tätig ist, in dem es nur darum geht, die Gelüste von Männern zu befriedigen, ne? So wie Robert Davi ja auch sagt, ne? Wenn du hier länger als eine Woche bleiben willst, dann musst du mir entblasen. Wenn eine Frau wirklich versucht, da Erfolg zu haben und sich da die Anerkennung abholt, dann läuft da doch sowieso schon mal irgendwas schief. Und da wird ja auch gesagt, irgendwie, da wird so ein Vergleich gebracht, oder versucht so eine Rechtfertigung der Situation zu bringen, dieses Don't Touch, Just Look-artige, da alle Welt schon AIDS hast, tust du nur so, als würdest du ficken, das wird ja gesagt. Und ich glaube, da wird irgendwie so versucht, noch dieser ganzen Branche noch die Art der Rechtfertigung zu geben.
Ja, also es war sicher nicht Joe Estahas Absicht, hier einen moralischen Film zu drehen oder Fragen der Selbstermächtigung zu stellen. Es ist insofern, man sieht am Ende, wenn Nomi erkannt hat, was sie alles falsch gemacht hat, sich bei allen entschuldigt und die Stadt verlässt, um nach Los Angeles zurückzufahren, wo sie dann dem als Anhalterin dem Autofahrer begegnet, der sie dahin gebracht und bestohlen hat, da zückt sie ein Messer, um ihr Gepäck wiederzubekommen. Da kann man sagen, das ist sozusagen eine Rache, aber eher im Sinne von Tarantino. Ne? Und Tarantino liebt den Film natürlich, weil er Camp ist und aus keinen anderen Gründen. Und bei Jacques Rivette werden wir es nicht mehr erfahren. Ich wüsste auch kein Buch, in dem man das nachschauen könnte.
Es ist nicht irgendwie sehr herablassend, einen Film aus Camp-Gründen zu mögen, der gar nicht so gedacht gewesen ist. Die Schönheit in so einem Müllhaufen zu entdecken oder dann irgendwie zu sagen, dass man ihn auf einer Metaebene anders einstellt, als er gedacht ist. Also das ist doch kein
Kompliment. Ja, aber Tarantino macht ja niemals solche Kritik. Denk an Rolling Thunder. Wir sprachen ja kürzlich darüber. Das ist halt ein Film, der auch vollkommen amoralisch ist. Und da macht er ja auch keine Einschränkung, sondern er sagt, Kick-Ass Nirvana. Na, großartiger Film. Man kann nur ahnen, dass die Art der Inszenierung, wie Verhoeven sagt, die Bewegung, das Licht, die Tänze, die Choreografie, dass das Tarantino gefallen hat und dass das möglicherweise auch mit der Inszenierung von Death Proof und anderen Szenen in Tarantino-Filmen zu tun hat. Außerdem ist es natürlich ein missachteter, ja verlachter, verspotteter Film, was Tarantino auch gefällt. Ne? Wir haben ja kürzlich über so viele Filme gesprochen, die Tarantino in dem Buch beschreibt. Und einige davon sind der Exploitation-Filme. Zumindest solche, die er am Rande erwähnt.
Gut, dann kommen wir jetzt zum letzten Film der Sendung, nämlich Ron Howards Apollo 13. Ja, dieser Film feierte die Wiedervereinigung von Tom Hanks und Gary Sinise, die sich an Forrest Gump seltsam begegnet sind, von Robert Zemeckis. Dieser Film, ich mag ihn irgendwie. Jetzt kann ich auch sagen, dass es Camp ist und mir fehlen wahrscheinlich die Worte, es zu begründen. Ich weiß, dass du ihn nicht so magst. Ich
dachte, den Dokumentarfilm.
Dokumentarfilm. Ja. Und er feiert ja auch so gewisse Klischees, die man auch zu Recht von diesem Film erwartet. Es gibt die Barbecue-Party der Astronauten, ne? die typische 60er-Jahre-Party. Man denkt, da müsste irgendwann noch Sergio Mendes laufen, Brazil 66, kurze Hemden, dicke Hornbrille macht die Barbecue-Party. Es gibt die klassische Astronauts Wife, dieser Astronauten, die vor dem Fernseher sitzen und bangen. Da hat ja unter anderem versucht, Damien Chazelle, der jetzt im Babylon-Kino ist, hat ja First Man gedreht, der hat ja versucht, diesem Klischee der Astronauts Wife, dieser caring und sorgenden Wife, halt irgendwie eine selbstbestimmte Frau entgegenzusetzen. Das ist ja bei Ron Howard noch nicht so möglich. Es geht ja um den legendären Flug der Apollo 13, auch die Unglückszahl, die es nur fast bis zum Mond schafft. Es gibt allerdings ein Sauerstoffproblem, ein paar Kabel brennen, wenn ich das richtig verstanden habe, durch und die Kapsel verliert derart schnell Sauerstoff, dass die Crew kurz vor ihrem Ziel umdrehen muss. Und man muss erfindungsreich werden, denn der Sauerstoff würde nicht reichen, wenn man nicht die Technik an Bord verändert, sodass nicht nur die Temperatur heruntergedreht werden muss, sondern auch, wenn ich es richtig verstanden habe, sich die drei Astronauten in die Rettungskapsel schon direkt begeben müssen, um Sauerstoff einzusparen. Tom Hanks bringt so ein bisschen falschen Vergleich gleich zu Beginn. Es wird ja gefragt, ne, es ist eine der letzten Apollo-Missionen im Jahr 1970, da wird halt gefragt, warum fliegen wir da überhaupt noch hin? Ne? Und dann sagt Tom Hanks, tja, was wäre denn, wenn nach Columbus keiner mehr nach Amerika gefahren wäre? Da kann man natürlich auch sagen, dann wären die Indigenen wahrscheinlich getötet worden. Von daher ist dieser Vergleich mit dem Mond, der sowieso tot ist, ein bisschen verkehrt, auch wenn ich immer ein Freund dieser Explorationsreisen gewesen bin. Ich bin auch der Ansicht, wir sollten mal wieder zum Mond fliegen. Es gibt so ein paar historische Figuren, die da eingebaut werden, unter anderem Günther Wendt. Günther Wendt war, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, in Wirklichkeit, nicht in Wirklichkeit, sondern ursprünglich ein Deutscher, der im Kennedy Space Center gearbeitet hat und zu den Astronauten gehört hat, die, wenn ich es richtig abgespeichert habe, so wie Werner von Braun auch zuerst mit Mercury und dann mit Apollo gearbeitet haben, wurde später Staatsbürger. Gene Kranz ist zu sehen, hier gespielt von Ed Harris, der die berühmte Zeile, die berühmte Sentenz geäußert hat, Failure is not an option. Als es darum geht, ob man die Astronauten wieder zurückbringen kann. Ansonsten dieses Motiv, lohnen sich die Apollo-Reisen noch? Dem wird genügend Raum mit eingeräumt. Man sieht Tom Hanks' Tochter, die so eine sanfte Vertreterin der Gegenkultur darstellt. Sie geht zwar nicht auf die Straße, aber sie fragt sich auch, warum kümmert sich eigentlich niemand um meine pubertären Probleme? Und die Proteste der Leute auf den Straßen, der Bürgerrechtsbewegung, Vietnamkrieg, die Rassendemos, das war ja durchaus auch ein Argument zu sagen, man sollte das Geld erstmal nicht für die Raumfahrt ausgeben, sondern vor allen Dingen für die Probleme, die auf dem Planeten Erde herrschen. Von daher zynisch betrachtet war das Unglück der Apollo 13 natürlich genau recht, um ein TV-Ereignis daraus zu machen, die Quoten steigen zu lassen und zu zeigen, dass es durchaus noch ein bisschen was anderes als nur Routine ist, zum Mond zu fliegen.
Mhm. Man kann den Film noch immer mit einigen Vergnügen sehen. Er ist auch gar nicht so langweilig, wie ich ihn in Erinnerung hatte. Es werden einige technische Details nachvollziehbar gezeigt. Ich glaube, es ist auch nicht die Rettungskapsel, sondern es ist eigentlich das Mondlandemodul, in das sie sich zurückziehen müssen aus der eigentlichen Steuerkapsel. Und sie müssen das Computerprogramm umschalten auf diese Mondkapsel, die ja nicht benötigt wird. Ne? Und also auf engstem Raum müssen sie dann den Rücksturz zur Erde betreiben und am Ende steigen sie um in das eigentliche Landemodul. Und das wird einigermaßen nachvollziehbar gezeigt, auch weil Ed Harris und die Houston-Bodenstation das natürlich kommentieren oder man bekommt Einblicke in die Arbeiten. Unter anderem mussten sie einen kleinen Schlauch zurechtschneiden, den CO2-Ausstoß in der Kapsel zu verhindern. Und das gelingt auch. Und auch auf der Erde arbeitet der vierte Astronaut an einem Parallelmodell zu der Raumfähre und überlegt, was zu tun ist. Und das gelingt merkwürdigerweise. Man hat nicht den Eindruck, dass bei der Liste, die abgehakt werden muss, ungefähr 18 Punkte, dass der schon erschöpfte Astronaut auf der Erde das lösen könnte. Ne? Außerdem haben natürlich Tausende, wie immer bei der NASA und bei diesen Weltraummissionen, Tausende daran gearbeitet.
Sie nennen es ja einen erfolgreichen Misserfolg und ein Meisterwerk der Ingenieursimprovisation. Und das scheint ja tatsächlich zu stimmen, ne? Wenn man sie sieht, also es werden ja alle, Ron Howard macht das ja sehr, sehr plastisch, er zeigt ja sämtliche 12 Utensilien, packt die auf den Tisch. Diese Sachen haben die dort in der Kapsel und da müssen sie es schaffen, ihre Filter mitzubauen.
Er kippt sogar einen Karton aus und man sieht bei dem Krimskrams, dass es eigentlich gar keine Chance gibt, daraus etwas sinnvoll zusammenzubauen. Und es muss ja noch nachgemacht werden mit dem Material, das in der Kapsel vorhanden ist. Und das gelingt wieder erwarten. Das heißt, wenn man den Film sieht, weiß man natürlich, dass es gelingen wird. Aber es wirkt so vieles unwahrscheinlich in dem Film und man spürt auch, dass das schiefgehen könnte. Präsident Nixon fordert eine Einschätzung, wie die Chancen sind. 1:5, 1:3. Jedenfalls war das Scheitern sehr wahrscheinlich.
Bei Neil Armstrong war es klar, dass er kein zweites Mal würde fliegen dürfen, denn wenn du einmal ein Held bist, dann muss dieser Status bleiben, dann bist du der Nationalheld und es darf nicht riskiert werden, dass du bei einer weiteren Mission sterben würdest. Ich frage mich nur, warum die Astronauten aus Apollo 13 nicht nochmal ran durften. Also Jim Lovell und war das Fred Hayes? Ich weiß nicht mehr, wie der Vorname ist. Also es waren nicht mehr Lovell und Hayes. Diese beiden der drei leben auch noch. Ich habe nochmal nachgeguckt, ne? Die leben immer noch. Die hätten natürlich jetzt im Alter nicht mehr fliegen können, so meine ich das gar nicht, aber warum haben die denn keine zweite Chance bekommen?
Einer war vorgesehen.
Ach so.
Ich weiß die Namen nicht, jedenfalls nicht die Figur, die Hanks spielt. Der war für 17 oder 18 vorgesehen, aber so viele Mondflüge gab es gar nicht mehr.
Ach so.
Und deshalb fand es nicht statt. Ja. Und einer wurde Politiker und ist früh gestorben.
Ja, das war, glaube ich, die Rolle von Kevin Bacon, ne?
Ja, Kevin Bacon. Und die anderen sind natürlich Tom Hanks sehr im Mittelpunkt und Bill Paxton, der leider immer zu krank ist. Und der vierte auf der Erde ist Gary Sinise oder Gary Sinise, wie manche sagen, der nicht mitfahren darf, weil seine Tochter an Masern erkrankt ist. Und er hatte noch nie Masern gehabt und deshalb wird er ausgeschlossen und ist auch sehr böse. Aber er macht dann trotzdem die Arbeiten für seine Freunde auf der Erde.
Die Masern sind ja tatsächlich dann nicht ausgebrochen, ne? Das war die
Parade. Ja, genau.
Ne? Er hätte natürlich mitfliegen können. Ja. Er hat gesagt, du wirst das kriegen in ein paar Tagen.
Das wusste man nicht. Ja. Und er sagt allerdings, als Hanks es ihm mitteilt, ich werde nicht die Masern bekommen. Und so ist es. Und er hilft dann den Freunden. Das wirkt sehr ausgedacht. Man kann das natürlich auf Anhieb nicht überprüfen. Gar so sehr interessiert es einen auch nicht, dass man das nachschlagen würde, ob es sich tatsächlich so verhalten hat und ob das alles so stattgefunden hat. Möglicherweise ein bisschen fiktionalisiert, aber der Film hält sich doch so ungefähr an den Ablauf. Man sieht natürlich während dieser langen Zeit, es sind 7 Tage, glaube ich, und es war auch lang geplant, aber eben dazwischen mit der Mondlandung. Und es ist natürlich immer eine heikle Situation, wenn das eigentliche Ziel verfehlt wurde und man aber den Rückweg noch antreten muss, wenn nichts gelungen ist und die Hoffnung und man die Hoffnung hat fahren lassen. Und dann gibt es auch noch technische Probleme, Krankheit, Sauerstoffmangel, die Übermüdung, so. Und sie wissen genau, was passieren wird, wenn der Hitzeschutzschild nicht hält. Und es spricht einiges dafür, dass das so sein wird, werden sie verglühen. Ne? Da sagt Hanks: Gentlemen, es war mir eine Freude, mit Ihnen zu reisen.
Umso besser, dass Ed Harris im Mission Control sitzt. Man will ihn eigentlich, nachdem man ihn da als Gene Kranz gesehen hat, eigentlich nur noch in solchen Mission Control-Filmen sehen, weil er so eine Autorität darstellt. Mich hat das so ein bisschen erinnert an die Figur des Christoph in Truman Show, über den wir 1999 reden würden. Also auch sozusagen ein Schaltmeister, der aus dem Hintergrund heraus schon dafür sorgt, dass alles irgendwie klappen wird. Umso erstaunter war ich vom Schlussmonolog des Films, den Tom Hanks gehalten hat, in dem versucht wird, so etwas ungelenkt die Hoffnung einzubauen, dass die Menschheit sich irgendwann nochmal zum Mond wird aufmachen können. Denn dieser Film, der ist nicht dafür prädestiniert oder er ist nicht so ausgelegt, dass er uns sozusagen mitgibt, dass es dort noch viel zu holen gäbe. Ne? Also dieser Aspekt wird gar nicht ausgeleuchtet.
Ja, man wusste das schon vorher. Du hast es ja gesagt, diese Kritik wird nicht nur angedeutet, sondern wird explizit ausgeführt, dass es natürlich ein Programm ist, das hunderte Millionen kostet. Das war der Traum von John F. Kennedy, das war der Wettlauf gegen die Russen, der gewonnen wurde. Und innerhalb sehr kurzer Zeit, also fast innerhalb eines halben Jahres, drehte es sich schon vom Triumph der Mondlandung zum Jahr 1970 und zu der übernächsten Mission, als man glaubte, was kann denn jetzt noch erreicht werden? Sie landen noch einmal auf dem Mond.
Kubrick 2001. Ja. Da dachte man, man schafft das All. Man schafft das Weltraum und ist demnächst in der nächsten Dimension, also mindestens Jupiter and Beyond. 69 dann David Bowie mit Major Tom und die erste Mondlandung innerhalb von nur 2 Jahren ist das Ganze komplett gekippt.
Kubrick hat es natürlich zerstört mit Space Odyssey, weil erkennbar war, dass es so niemals sein wird.
Nee? Du meinst nicht, dass es eher ein Zeichen war?
Jupiter and Beyond?
Nein, pass auf. Also du meinst nicht, dass die Leute gedacht haben können, das ist deshalb der richtige Film zur richtigen Zeit gewesen, weil er zeigt, wir sind schon in der Vorbereitung für Apollo. Das ist bald, also sobald wir den Mond erstmal gepackt haben. Ich meine, man war ja wissenschaftlich auch noch gar nicht so aufgeklärt wie heute. Ich glaube, dass viele Menschen einfach gar nicht wussten, dass es Jahre oder mindestens Monate dauern würde, bis man zumindest beim Mars ist und den noch nicht mal besiedelt.
Mhm. Aber man, abgesehen davon, dass man an die Realisation wahrscheinlich nicht glaubte, sondern den Film als psychedelisch, als Psychedelia interpretiert hat, ist es ja auch etwas ganz Schreckliches. Es endet ja ganz schrecklich. Du bist fasziniert von dem Ende des Films,
ja.
von dem Zimmer. Ne?
Ja.
Und aber eigentlich, also du denkst an eine Wiedergeburt, ne?
Ja.
An die Wiedergeburt im All, ne? Das Erwachen im All. Aber ich glaube nicht, dass die meisten Menschen das so gesehen haben, sondern Hell ist ihnen in Erinnerung geblieben und der Horror des Computers.
Ne? Ja, und natürlich die Tatsache, dass der Weltraum lautlos ist, ne? Es gab 68 natürlich schon einige Science-Fiction-Filme und hat man immer schon, so wie bei Star Wars ja auch von Lucas, immer Geräusche gehört, wenn geschossen wurde. Aber dass das Weltall sozusagen gleichgültig ist in seiner Stille, das hat eigentlich Kubrick zum ersten Mal gezeigt.
Ja, und wie gefährlich ein solches Gehirn ist, das dann abgeschaltet werden muss und dass man nie mehr zurückkehrt. Ne? Das macht den meisten Menschen doch Angst. Und dieser lange Flug, das Erwachen im All, das ist zwar schön anzusehen, ne? Aber man entfernt sich doch sehr, sehr weit von der Erde. Ne?
Ja.
Nein, ich glaube, schöner als und schrecklicher als bei Kubrick kann es ja gar nicht werden. Man sieht ja auch in diesem Film, dass auch die Weltraumfahrt, die tatsächliche Weltraumfahrt, ist im Wesentlichen Mechanik. Ne? Technik und Mechanik. Und da wird alles noch von der Hand gemacht. Ne? Die Handsteuerung wissen wir ja auch von Armstrong. Der musste am Ende auch selbst lenken. Und Hanks auch in Apollo 13.
Ja. Das Jahr 1995 ist mit einem, beenden wir mit dieser kurzen Exkursion zu Stanley Kubrick und 1968. Ein Kubrick werden wir sowieso noch besprechen in den 90er Jahren, auch wenn wir bis da noch 4 Jahre entfernt sind.
Und dann machen wir noch 1975 mit Barry Lyndon.
Den werden wir nämlich auch noch in der Sendung verbringen. Ja. Da können wir euch jetzt schon mit auf die Folter spannen. Mhm.
Gut. Vielen Dank. Tschüss. Bis bald.